Reines Wunschdenken, Fragezeichen, über Glaube und Konstrukte unserer Psyche. Stell dir mal vor, du wachst eines Morgens auf und stellst fest, du hast dir alles eingebildet. Du hast zwar gedacht, du wachst jeden Morgen auf und gehst zur Universität oder zur Hochschule, um dort mehr oder weniger spannende Lehrveranstaltungen zu erleben, hinterher in der Mensa ein mehr oder weniger schmackhaftes Essen zu dir zu nehmen und hinterher zu deinem Wohnheim oder deiner Wohngemeinschaft zurückzugehen mit mehr oder weniger angenehmen Mitbewohnern. In Wirklichkeit aber warst du die ganze Zeit über dein Rückenmark an einen gewaltigen Computer angeschlossen, der mit den Nervenenden deines Körpers verbunden war und dir mit einer gigantischen selbstlernenden Software suggeriert hat, dass du jeden Morgen aufgestanden bist, zur Hochschule, zur Uni gegangen bist, zur Mensa und zur WG oder ins Wohnheim. In Wirklichkeit lagst du aber, also dein Körper, derweil die ganze Zeit in einem großen Trog mit Fruchtwasser. Und wie gesagt, die Nervenenden deines Körpers waren mit dieser Software verbunden, mit diesem Computer verbunden. Und die Bioenergie deines Körpers diente dieser großen künstlichen Intelligenz als Akku. Kenner der Filmgeschichte werden wissen, worauf ich gerade angespielt habe, nämlich auf den Film Matrix. Den sollte man kennen, ist ja schon ein paar Jahre alt, aber den sollte man kennen. Der Film war sehr erfolgreich oder so erfolgreich, dass ich gehört habe, dass eine der Hauptdarstellerinnen, Carrie Ann Moss, die hat die Figur der Trinity gespielt, die hat irgendwann nach dem Film mal gesagt, seit dem Film Matrix kann ich keine Sonnenbrillen mehr tragen. Sobald ich eine aufsetze, erkennen mich die Leute. Manche Menschen sagen jetzt im Blick auf glaubende, religiös glaubende Menschen, besonders im Blick auf Christen, dass es denen gewissermaßen eigentlich genauso geht, dass das, was sie glauben, letztlich alles nur Einbildung ist. Das heißt, diese Menschen sagen zu Christen, ihr denkt zwar, ihr wacht jeden Morgen auf in einer Welt, die von Gott geschaffen ist, Gott führt euch durch euer Leben, ihr könnt ihm vertrauen, seid mit ihm im Gespräch, lest in der Bibel sein Wort. In Wirklichkeit ist das aber einfach nur eine gigantische Matrix, die durch Autosuggestion aufrechterhalten wird. Alles nur Einbildung. Das ist ein alter Vorwurf, den gibt es nicht erst seit dem Film Matrix, sondern den gibt es mindestens in einer klassischen Variante und auch in moderneren Varianten. Zwei Varianten dieses Vorwurfs, das ist alles nur ein Konstrukt, alles nur Einbildung, schaue ich mir jetzt mit euch zusammen an. Zunächst die neuere und dann die ältere und sage dann, was ich persönlich dazu denke. Fangen wir mit der etwas neueren Variante des Vorwurfs an. Gott als Überfunktion unseres Hirns. Gott als Überfunktion unseres Hirns, damit sind wir auf dem Gebiet der sogenannten Neurotheologie. Neurotheologie, das ist eine Disziplin, die betrieben wird von Leuten, die sich mit dem Hirn beschäftigen, also mit unserer Neurologie und ganz spezifisch auf religiöse Erfahrungen schauen. Also Menschen untersuchen, die religiöse Erfahrungen machen oder behaupten, welche zu machen. Und dann untersuchen, welche Hirnareale bei diesen Menschen aktiv sind, wenn sie solche religiösen Erfahrungen machen. Und manche dieser Neurotheologen schließen daraus, naja, wenn man das so relativ genau beschreiben kann, hat man damit nicht dann auch die religiöse Erfahrung an sich schon so ein bisschen entzaubert. Besonders weit geht in dieser Hinsicht oder ist in dieser Hinsicht eine Zeit lang gegangen ein Amerikaner namens Michael Persinger, der hat einen Helm konstruiert, den er Probanden, die sich freiwillig dazu bereit erklärt hatten, aufgesetzt hat, der ganz feine elektromagnetische Impulse in das Hirn dieser Menschen ausgesandt hat und einige dieser Menschen haben dann hinterher gesagt, sie hätten währenddessen religiöse Erfahrungen gemacht. Dadurch, dass er ihnen diese Impulse verabreicht hat, das hat er also selber induziert, selber bei ihnen ausgelöst und er schließt daraus, naja, da sehen wir es doch, wenn ich das selber suggerieren, herstellen kann, dann haben wir das Ganze doch als Hirngespinst entlarvt. Es ist einfach nur eine Überfunktion unseres Hirns, es ist letztlich Unsinn. Jetzt halte ich diese Argumentation im wörtlichen Sinne für einen Kurzschluss. Ich glaube, dass es eine kurzschlüssige Argumentation ist, zu sagen, weil ich untersuchen kann, welche Hirnfunktionen aktiv sind bei einem Menschen, der religiöse Erfahrungen macht oder sogar solche Erfahrungen so ein bisschen hervorrufen kann, weiß ich, dass religiöse Erfahrungen im Kern unsinnig sind. Das ist ein logischer Kurzschluss. Das möchte ich mithilfe einer Analogie, also eines Bildes, verdeutlichen. Stellen wir uns mal vor, ich könnte hier ein Fernsehgerät hinstellen und ich wäre nicht Theologe, sondern hätte was anderes gelernt und wäre jetzt in der Lage, euch das Funktionieren dieses Fernsehgerätes bis ins kleinste Detail zu erklären. Hätte ich damit nachgewiesen, dass die Existenz von Jogi Löw eine Illusion ist, weil der ja manchmal im Fernsehen zu sehen ist. Nein. Es könnte sogar sein, ich stelle hier ein Fernsehgerät hin und mit einem winzigen, für euch nicht sichtbaren HDMI-USB-Stick suggeriere ich die Illusion einer Live-Sendung von einem Live-Fußballspiel, bei dem Jogi Löw gerade an der Seitenauslinie zu sehen ist. Habe ich damit bewiesen, dass es Live-Fußballübertragungen nicht gibt oder dass sie nicht der Wirklichkeit entsprechen, dass etwas gezeigt wird, was sich in der Wirklichkeit gar nicht irgendwo auf der Welt abspielt? Nein. Ich habe nur das Resonanzgerät untersucht und erklärt, wie das Resonanzgerät funktioniert. Über die Quelle des Signals, das da etwas auslöst, habe ich damit nichts gesagt. Wenn ich unseren Körper, auch unsere Neurologie, unser Hirn, unsere Psyche, all das, was zu unserem Menschsein gehört, als den Resonanzraum religiöser Erfahrungen verstehe, dann ist es überhaupt nichts Neues. Das, was als Resonanz ankommt bei Menschen, das konnte man schon immer auch mit menschlichen Mitteln erforschen. Vielleicht nicht mit Hilfe der Neurotechnik, das ist eine relativ junge Erfindung, aber das, was sich zum Beispiel sozial abspielt, was sich in Gruppen abspielt, wenn Menschen von Gottes Geist ergriffen sind, dann fangen sie an, anders miteinander umzugehen. Das konnte man immer schon auch mit menschlichen Mitteln zu verstehen versuchen. Nur hat niemand daraus geschlossen, also kann es deswegen so etwas wie das Wirken des Geistes Gottes nicht geben. Noch einmal, wenn ich den Resonanzraum einer Erfahrung beschreiben kann, noch so präzise beschreiben kann, habe ich damit noch nichts darüber ausgesagt, welche Signalquelle diese Erfahrung hat. Also man konnte auch früher schon durch Drogen zum Beispiel bei bestimmten Menschen die Illusion religiöser Erfahrungen hervorrufen. Das sagt aber nichts über religiöse Erfahrungen an sich aus, sondern nur über die bestimmten Drogen und darüber, wie ungesund die sind. Der Philosoph Daniel von Wachter, ehemals Universität München, inzwischen im Ausland tätig, hat das mal so formuliert. Er hat gesagt, das Essen eines Apfelstrudels erzeugt gewisse geistige Phänomene, wie zum Beispiel den Genuss von Rosinen, die mit Hirnvorgängen einhergehen, die für Neurologen beobachtbar sind. Aber dass es diese Hirnvorgänge gibt und dass sie in bestimmten Bereichen des Hirns stattfinden, heißt natürlich nicht, dass der Apfelstrudel ein Hirngespinst ist. Das hat mich persönlich sehr beruhigt, als ich das gelesen habe. Also, das ist das gleiche Prinzip. Ich kann die Resonanz auf meinen Körper untersuchen oder eben auf mein Hirn. Damit habe ich noch nichts darüber ausgesagt, woher die Erfahrung kommt, die ich da mache. Das ist die erste Variante. Gott als Überfunktion unseres Hirns. Ich halte das für eine kurzschlüssige Argumentation. Die zweite Variante ist die klassische Variante dieses Vorwurfs, Glaube sei nur ein Konstrukt, nämlich Gott als Konstrukt unserer Psyche oder einfacher ausgedrückt, Gott als Wunschdenken. Das ist ein ganz klassischer Vorwurf, der begegnet vor allem bei den großen Religionskritikern des 19. Jahrhunderts, also vor allem Ludwig Feuerbach, Sigmund Freud und Karl Marx. Vor allem bei Ludwig Feuerbach und den kann man auch als Projektionstheorie beschreiben. Die Projektionstheorie funktioniert folgendermaßen. Da wird gesagt, naja, da gibt es ein paar glaubende Menschen, die glauben an einen Gott, der ihnen hilft, aber diesen Gott gibt es gar nicht, sondern er ist nur eine Projektion ihrer Wünsche. Diese glaubenden Menschen sind nämlich Menschen, die in irgendeiner Weise Defizite in ihrem Leben erleben. Und der Gedanke an diesen Gott hilft ihnen, diese Defiziterfahrungen zu kompensieren. Aber diesen Gott gibt es gar nicht, sondern wie gesagt, er ist nur eine Projektion ihrer Wünsche, eine Verlängerung menschlicher Eigenschaften ins Unendliche. Also Menschen sind ein bisschen nett, Gott ist allgütig. Menschen sind ein bisschen wirksam, Gott ist allmächtig. Menschen sind zeitlich begrenzt, Gott ist ewig und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, diesen Gott gibt es nicht. Es ist nur ein Konstrukt. Soweit die Theorie. In Abweichungen wird die dann immer noch mal ein bisschen anders vertreten. Bei Karl Marx geht es dann auch um die gesellschaftliche Funktion solcher Konstruktionen, welchen Sinn das für manche Menschen hat, weil sie dann Unterdrückungserfahrungen damit kompensieren, statt etwas daran zu ändern. Bei Freud geht es dann um die menschliche Unreife, die damit verbunden ist, dass Menschen letztlich noch nicht richtig erwachsen geworden sind, weil sie nicht damit klarkommen, dass das Leben nicht so einfach ist. Aber strukturell ist die Theorie ungefähr so bei diesen Leuten und das ist in die Populärkultur eingegangen. Ich wette, dass ihr das in irgendeiner Form schon mal gehört habt. Also Glaubende sind Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, deswegen malen sie sich an einen Gott, an den Himmel, den es aber gar nicht gibt. Nun habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht nur Theologe bin, sondern zusätzlich auch Christ. Das heißt, ich habe gegen diese Theorie so meine Einwände. Ich nenne euch mal drei Einwände gegen die Projektionstheorie. Der erste Einwand lautet, diese Theorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage, sondern sie setzt voraus, dass die Wahrheitsfrage schon geklärt ist, und zwar negativ geklärt ist. Die Theorie sagt also gewissermaßen, komm, Gott gibt's nicht, kann ja gar nicht sein. Gott kann es ja gar nicht geben. Und jetzt überlegen wir mal, warum trotzdem so viele Menschen an ihn glauben. Könnte das nicht mit der Projektion zusammenhängen? Wenn man das voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist das mit der Projektion eine interessante Erklärung. Nur sagt die Erklärung nichts darüber aus, wie denn jetzt die Wahrheit in dieser Frage ist. Denn natürlich passiert etwas nicht einfach dadurch, dass ich es mir wünsche. Ja? Das wissen wir. Hiermit habe ich Examen, damit habe ich es noch nicht. Das passiert nicht. Aber mein Wunsch kann natürlich auch die Realität nicht verhindern. Es gibt Dinge, die ich mir wünsche und die passieren tatsächlich nicht, weil ich sie mir wünsche, aber dass ich sie mir wünsche, verhindert auch nicht, dass sie passieren. Um das mal ein bisschen simpler zu sagen, ich habe mir im Sommer 2014, das gestehe ich ganz offen, sehr gewünscht, dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Deutschland ist im Sommer 2014 Fußball-Weltmeister geworden. Natürlich hat mein Wunsch nicht dazu beigetragen, aber mein Wunsch hat das Ganze auch nicht verhindert. Es gibt zwischen meinem Wunsch und der Realität in dieser Frage zunächst mal gar keinen Zusammenhang. Und deswegen ist es unsinnig zu sagen, Gott kann es nicht geben, weil sich Menschen ihn wünschen. Die Wahrheitsfrage ist damit noch überhaupt nicht geklärt. Und bei manchen dieser Kandidaten, die ich gerade erwähnt habe, Sigmund Freud zum Beispiel, findet man das fast wörtlich, dass er sagt, es kann ihn ja gar nicht geben, diesen Gott. Wie kommt das eigentlich, dass trotzdem so viele Menschen an ihn glauben? Das ist mein erster Einwand. Die Wahrheitsfrage ist noch überhaupt nicht angesprochen. Mein zweiter Einwand geht noch ein bisschen weiter. Ich würde sogar behaupten, dass die Bedürfnisse, die wir haben, oft sogar ein Hinweis sind darauf, wie die Wirklichkeit aufgebaut ist. Das ist jedenfalls bei einer ganzen Reihe von Bedürfnissen so. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der gelegentlich Hunger verspürt. Ich habe das Bedürfnis nach Nahrung. Ich bin auf Nahrung angewiesen. Es gibt auch Nahrung. Mein Bedürfnis gibt mir Ausschluss darüber, wie mein Körper aufgebaut ist, und es gibt auch Nahrung. Oder ich habe soziale Bedürfnisse. Ich brauche den Kontakt mit anderen Menschen. Es gibt andere Menschen. Warum soll das nun bei einem religiösen Bedürfnis auf einmal umgekehrt sein? Versteht ihr, ich würde ja gar nicht in Abrede stellen, dass mir der Gedanke an Gott hilft, dass er mich tröstet und mir Gewissheit und Geborgenheit gibt. Gar keine Frage. Natürlich ist manches am Glauben auch anstrengend und anspruchsvoll. Das stimmt schon auch. Aber vieles ist sehr tröstlich, das würde ich überhaupt nicht leugnen. Und ich würde auch nicht behaupten, dass alles in meinem Leben immer so super läuft, dass ich niemals fremde Hilfe brauche. Das stimmt nicht. Nur folgt daraus, dass es deswegen Gott nicht gibt. Könnte es nicht sogar umgekehrt sein? Könnte nicht sogar das religiöse Bedürfnis, das viele Menschen verspüren und das durch nichts in diesem Leben gestillt wird, sagen diese Menschen jedenfalls, könnte es nicht sein, dass dieses Bedürfnis auch ein Hinweis auf die Wirklichkeit enthält? Das ist das, was große Denker der Christenheit immer mal wieder gesagt haben. Der Theologe Augustin hat das gesagt. In einem Gebet hat er zu Gott gesagt, Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Du hast uns zu dir hin geschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Mit anderen Worten, es ist doch überhaupt kein Wunder, wenn Menschen durch diese Welt laufen und Sehnsucht nach Gott verspüren und wenn sie die Botschaft des Glaubens kennenlernen, dass sie diese Botschaft dann attraktiv finden. Das ist in gewisser Weise doch zu erwarten. Bei allen anderen Bedürfnissen ist es doch so, dass mir mein Bedürfnis einen Hinweis geben kann auf die Wirklichkeit. Warum soll das beim religiösen Bedürfnis auf einmal umgekehrt sein? Warum soll da gelten, du wünschst dir einen Gott, also kann es ihn nicht geben? Das wäre so, als wenn man zu jemandem sagte, du hast Hunger, also gibt es kein Essen. Es wäre nicht sehr nett, das zu sagen. Es wäre jedenfalls auch nicht logisch. Das ist mein zweiter Einwand. Bedürfnisse können oft sogar ein Hinweis auf die Wirklichkeit sein. Der dritte Einwand ist mir heute Abend aber noch wichtiger. Und der lautet, ich würde ja sofort zugeben, dass der christliche Glaube im Kern ungeheuer attraktiv ist. Wenn man im Kern kennenlernt, worum es im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus Christus geht, wenn man das mal genau vermittelt bekommt, dann findet man das in aller Regel attraktiv. Ich kenne Menschen, die sagen, oh, das würde ich wirklich gerne glauben. Nur läuft es unseren unterbewussten Erwartungen, gerade unseren unterbewussten Erwartungen, so sehr zuwider, dass ich mir nicht so gut vorstellen kann, dass man es sich unterbewusst zurechtlegt oder einfach nur projiziert, weil es einem gerade in den Kram passt. Nochmal, das, was den christlichen Glauben im Kern ausmacht, ich gebe sofort zu, dass das sehr attraktiv ist. Und wenn man das kennenlernt, wünscht man sich vielleicht, es möge wahr sein. Nur läuft es unseren unterbewussten Erwartungen daran, wie denn jetzt die Welt auszusehen hat, gerade zuwider. Und deswegen finde ich es nicht so leicht zu sagen, das ist einfach nur Projektion. Und damit sind wir auch bei der Frage, was für Menschen in der Auseinandersetzung mit dem Glauben denn eigentlich das größte Hindernis ist. Ist das größte Hindernis in der Auseinandersetzung mit dem Glauben tatsächlich der Verstand? Und hier möchte ich richtig verstanden werden. Für mich war und ist die verstandesmäßige Auseinandersetzung mit dem Glauben immens wichtig, sonst würde ich hier gar nicht stehen. Ich bin ja nicht als Christ auf die Welt gekommen, sondern als Baby. Ich bin im Alter von ungefähr 15, 16 Jahren zu einem engagierten Glauben gekommen. Es ist eine lange Geschichte. Sie hängt aber wesentlich damit zusammen, dass ich mir eine Frage gestellt habe, die für 15-jährige Jungs möglicherweise ungewöhnlich ist. Ich habe sie mir aber gestellt, nämlich, ist das Ganze wahr? Stimmt das, was diese Christen, die ich damals kennengelernt habe, von Gott sagen, dass es Gott gibt, dass es Jesus gab und dass er von den Toten auferstanden ist, dass er Gottes Sohn ist, stimmt das alles? Es kann ja nur eins von beiden sein, entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Und wenn es nicht wahr ist, ist es unwichtig und wenn es wahr ist, ist es wichtiger als alles andere. Und ich habe diskutiert und Bücher gelesen und Leute ausgefragt und kam innerhalb von einem halben Jahr so ungefähr zu der Überzeugung, es stimmt. Und das war zunächst einmal tatsächlich ein Denkprozess. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, hör mal, die verstandesmäßige Auseinandersetzung, das ist irgendwie irrelevant. Weißt du, das musst du fühlen. Das musst du halt glauben. Es hätte mir überhaupt nicht geholfen. Also die verstandesmäßige Auseinandersetzung ist wichtig. Für manche Menschen, die ich kenne, immens wichtig. Dennoch erlebe ich, dass für viele Menschen das größte Hindernis auf dem Weg zum Glauben nicht auf der Ebene des Verstandes liegt, sondern für viele Menschen liegt das größte Hindernis noch eine Etage tiefer, auf der Ebene der Bilder, der unterbewussten Vorstellungen, mit denen wir so durch das Leben laufen, die durch Erfahrungen oder Assoziationen geprägt sind. Versteht ihr? Wir sind ja gar nicht so rational, wie wir gerne wären. Sondern sobald irgendjemand so ein großes, aufgeladenes Wort wie Gott, Glaube in den Mund nimmt, löst das bei uns irgendwelche unterbewussten Bilder aus. Und manche von diesen Bildern sind hilfreich oder auch nur neutral. Manche sind auch nicht hilfreich und machen uns den Glauben schwer. Wir sind nicht so rational, wie wir gerne wären. Sobald man auch nur einen ganz unschuldigen Satz sagt, löst er irgendwelche Assoziationen aus. Das kann man nachlesen in einem Klassiker der Kommunikationspsychologie bei Friedemann Schulz von Thun. Da gibt es dieses Beispiel von dem Ehepaar, das im Auto sitzt. Auto steht an der Ampel, Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt zum anderen, ich sage nicht welchen Geschlechts, ein Ehepartner sagt zum anderen, Schatz, es ist grün. Oh, danke, sagt der andere Ehepartner und fährt los. Das ist die erste Variante. Zweite Variante, gleiche Situation, Ehepaar im Auto, Auto an der Ampel, Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt, Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt, fahr ich oder fährst du? Es ist genau die gleiche Situation, ist auch der identisch gleiche Satz. Aber er wird völlig anders gehört. Und genau das Gleiche gilt für so ein Wort wie Gott oder Jesus, Glaube. Wenn ich das sage, es löst bei euch unterschiedliche Assoziationen aus. Und das können wir gar nicht so leicht kontrollieren. Manche dieser Assoziationen werden sehr positiv sein. Ihr werdet sagen, jawohl, genau, das ist mir wichtig. Für manche ist das vielleicht auch eher nebulös. Was soll denn das sein? Gott. Für manche aber auch unangenehm. Und das hängt gar nicht mit irgendwas zusammen, was ich jetzt hier gesagt hätte, sondern mit ganz anderen Erfahrungen, die er damit verknüpft. Manchmal halten Bilder auch vom Glauben ab. Auch Nicht-Glaube kann Projektion sein, also von unseren Projektionen gesteuert sein. Also im wörtlichen Sinne Einbildung, eingebildet. Was für Bilder sind das, die Menschen den Glauben schwer machen können? Das sind zum Teil Bilder, die scheinbar nichts mit Gott zu tun haben. Ich bin übrigens ein einsamer Verfechter der Unterscheidung zwischen scheinbar und anscheinend. Ich habe den Kampf schon fast aufgegeben. Ich sage es trotzdem nochmal. Scheinbar heißt, es sieht so aus, aber es ist nicht so. Anscheinend heißt, es sieht so aus, aber wir wissen nicht, wie es ist. Okay? Scheinbar haben diese Bilder nichts mit Gott zu tun. Das heißt, es sieht so aus, aber auf den zweiten Blick haben sie doch was mit ihm zu tun. Zum Beispiel das Bild, das ein Mensch mitbekommen hat von Liebe. Und jetzt rede ich mal bewusst in einem Klischee, weil ich hier niemandem zu nahe treten möchte. Aber es könnte doch sein, dass jemand Liebe erlebt hat, so dass die wichtigste Bezugsperson im eigenen Leben dieses Wort immer und immer im Munde geführt hat, aber dabei immer ein schlechtes Gewissen gemacht hat und gesagt hat, aber ich liebe dich doch so sehr. Ich habe alles für dich getan. Und damals, als du klein warst, habe ich die ganze Nacht an deinem Bett gesessen und jetzt bist du so und rufst gar nicht mehr an. Ja, liebst du mich denn überhaupt? Und diese Bezugsperson nennt das Liebe, aber in Wirklichkeit hat es etwas Erdrückendes. Und ich stelle mir vor, dass so jemand, der sowas die ganze Zeit hört, irgendwann erwachsen wird und in einen Gottesdienst kommt und den Satz hört, Gott liebt dich mit einer unendlichen Liebe. Dann kann ich verstehen, wenn in ihm ein kleines Kind sagt, ach nee, danke, muss gar nicht sein, möchte ich nicht. Oder vielleicht ist es das Bild, das jemand mitbekommen hat von Autorität. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Tochter, die war damals ungefähr 3 Jahre alt, auf einem Spielplatz und sie kletterte so ein Klettergerüst hoch, sie schaffte es nicht ganz, ich half ihr so ein bisschen, schob nach. Neben ihr auf dem gleichen Klettergerüst war ein Junge ungefähr des gleichen Alters, der kletterte auch darauf. Sein Vater, meiner Erinnerung nach jedenfalls, lehnte abseits so irgendwo am Zaun und guckte sich das Ganze an. Sein Sohn sagte, Papa, ich schaff das nicht, hilf mir. Der Vater sagte, nun stell dich nicht so an, du schaffst das schon. Ich erinnerte mich an die Grundregel aller deutschen Eltern auf deutschen Spielplätzen, die da lautet, niemals, aber auch niemals, das Erziehungsverhalten anderer anwesender Erziehungsberechtigter in Frage zu stellen, es sei denn, es geht um Leben und Tod. Also habe ich den Mund gehalten. Hinterher habe ich gedacht, vielleicht war dieser andere Papa ja nur gestresst. Ich bin ja auch manchmal gestresst und habe einen schlechten Tag. Ich habe mir dann aber gedacht, vielleicht ist er aber immer so. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass dieser kleine Junge irgendwann ein Jugendlicher wird oder ein junger Mann. Und er kommt in einen Gottesdienst und hört den Satz, Gott ist dein guter Vater, der immer für dich da ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass in diesem jungen Mann ein kleiner Junge sagt, guter Vater, immer für mich da, kann gar nicht sein. Gibt's nicht. Ist Quatsch. Zum Teil sind das Bilder, die scheinbar nichts mit Gott zu tun haben, die uns den Glauben schwer machen können. Zum Teil sind es auch Bilder von Gott selbst, also die Art und Weise, wie uns Gott bisher vermittelt wurde, wo ich teilweise verstehen kann, wenn Menschen sagen, nee, bitte, also das möchte ich gar nicht. Ich nenne mal 2 Bilder von Gott, die ich in unserer Kultur als gängig erlebe, das eine mehr, das andere weniger, bei denen ich verstehen könnte, wenn Menschen sagten, also bitteschön, wenn das Gott sein soll, also dann möchte ich damit jetzt nicht unbedingt zu tun haben. Das erste Bild, das ist das Bild des fernen Gottes. Ich glaube, dass das in unserer westlichen auf- und abgeklärten Kultur relativ verbreitet ist. Ein ferner Gott, der letztlich für unseren Alltag gar keine Relevanz hat. Ich nenne das immer den Wort zum Sonntag Gott. Also ich hoffe, dass ihr mich richtig versteht. Ich bin ja selber evangelischer Pastor. Ich muss auch versuchen, das besser zu machen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage Wort zum Sonntag. Ne? Wenn man dann vergessen hat, aufzustehen, um schnell die Chips-Tüte nachzufüllen, dann sieht man sich das an. Und dann erlebt man 3 Minuten Besinnlichkeit. Und ganz am Ende sagt jemand, und sollten wir nicht hin und wieder ein kleines bisschen nachdenken über Gott? Ja, da denke ich mir, wenn es dem selber so unangenehm ist, darüber zu reden, wenn es ihm peinlich ist und erst ganz am Ende damit rausrückt, warum soll ich mich denn dann damit beschäftigen? Das scheint ihm ja selber eher peinlich zu sein. Also bitte, das ist so ein Gott, der vielleicht ein vages Gefühl auslöst, aber der mit meinem Alltagsleben nichts zu tun hat. Ob es den nun gibt oder nicht, da können sich die Gelehrten darüber streiten. Das ist das Bild des fernen Gottes, der mehr eine Theorie ist. Das zweite Bild ist nicht so verbreitet, aber es ist umso wirksamer, wenn Menschen davon etwas mitbekommen haben, sie vom Glauben fernzuhalten. Und das ist das Bild des fordernden Gottes. Auch hier fange ich mal harmlos an. Die Kirchen sind nicht ganz unschuldig an diesem Bild, weil wenn Vertreter der Kirchen in der Öffentlichkeit auftreten und etwas sagen, sagen sie meistens etwas darüber, was man aus christlicher Sicht in einer bestimmten Frage tun sollte. Also sie reden häufig über christliche Ethik. Nun ist christliche Ethik wichtig, aber es kann den Eindruck erwecken, als ob es im Glauben vor allem darum ginge, was man tut und was man nicht tut. Ne? Fragt die Lehrerin in der Grundschule, was ist Religion, meldet sich Klein Fritzchen und sagt, Religion, das ist das, was man nicht darf. Das ist das Bild. Ja? Religiosität als moralischer Überbau unseres Lebens. Dafür ist Gott zuständig. Nun ist das auch immer noch harmlos. Es gibt aber Menschen, die mit einem Bild von Gott aufgewachsen sind, der noch sehr viel direkter etwas von ihnen fordert. Ein Gott, der zu ihnen sagt, ich male vor dir auf den Boden eine schnurgerade, 1 Millimeter breite Linie und wenn du auch nur 0,5 Millimeter nach rechts oder links abweichst, dann werde ich dich fürchterlich bestrafen. Ich stelle Gebote auf, die so schwer sind, dass kein Mensch sie halten kann und wenn du sie nicht hältst, dann kriegst du richtig Ärger. Wir. Gott sei Dank erlebe ich nicht allzu viele Menschen, die ernsthaft mit diesem Bild von Gott in Berührung gekommen sind. Wenn ich aber solchen Menschen begegne, dann sage ich in aller Regel, ich habe Respekt davor, dass sie sich überhaupt noch einmal mit diesem Thema beschäftigen. Denn ich könnte verstehen, wenn sie sagten, also bitte ohne mich. Bei solchen Bildern kann ich es verstehen, wenn sie uns unterbewusst den Glauben schwer machen. Meine simple Frage lautet nur, was ist denn, wenn Gott ganz anders ist? Ganz anders als so. Ich kann an dieser Stelle nichts beweisen, ich kann nur etwas veranschaulichen. Und ich brauche dafür noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben nachher noch Gelegenheit zu Rückfragen und zur Diskussion, aber ich denke, die paar Minuten werdet ihr mir einräumen. Was meine ich, wenn ich als Christ von Gott rede? Als Christ glaube ich, dass der große Gott, der mysteriöse Gott, der die Wirklichkeit verantwortet hat, der dafür zuständig ist, dass es Galaxien gibt, Sonnensysteme, Planeten, Erde, Europa, Franken, wir sind ja hier in Franken, Erlangen, dieses schöne Gebäude, uns, die wir hier sitzen, dass wir diesen Gott, der das alles verantwortet hat, am zutreffendsten beschreiben, wenn wir ihn als Personal beschreiben, als Person. Und ich glaube, dass der Wesenskern dieser Person Liebe ist. Das ist das, was ihn im Kern ausmacht. Und deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, was wir Christen als größtes Geheimnis dieses Gottes behaupten. Nämlich, wir glauben, dass Gott an einem Punkt in der Geschichte des Universums gesagt hat, hiermit beendige ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin und wie ich bin. So bin ich. Und der große Gott, den wir nicht verstehen und durchdringen können, wird so groß. Gott wird ein Baby. Gott hat Hunger. Gott hat Durst. Gott muss schlafen. Gott lernt, seine Arme und Beine zu bewegen, zu sprechen. Aus dem Baby wird ein junger Mann. Er erlernt einen Beruf. Mit ungefähr 30 Jahren tritt Jesus an das Licht der Öffentlichkeit und sagt zu den Menschen seiner Zeit sinngemäß, ihr denkt immer, Gott ist für die Menschen da, die religiös und moralisch ganz viel vorzuweisen haben, die alles geregelt haben. Ich sage euch, Gott ist für jeden da. Und er hat geradezu eine Vorliebe für die Menschen, die meinen, dass sie ihm nichts zu bieten haben. Davon redet Jesus und das verkörpert er. Das heißt, der große Gott, von dem die Religionskritiker gesagt haben, das ist eine Projektion unserer Großmachtsfantasien, Allmachtsfantasien, der wird gerade ganz klein. Und Jesus redet davon, wie Gott nach Menschen sucht und er verkörpert es. Er sucht Menschen auf, die gar nicht nach ihm fragen, baut sich vor ihnen auf und sagt, komm mit, lass dein altes Leben hinter dir. Lass alles stehen und liegen und komm mit mir mit. Du kannst nochmal ganz von vorne anfangen. Und wir lesen im Neuen Testament, dass diese Menschen mitkommen. Und er erlaubt es, dass Menschen auf ihn zukommen, mit ihm Kontakt knüpfen, die zum Teil sehr unausgegorene Vorstellungen von ihm haben. Er liebt Menschen ohne Vorbehalte. Gerade an den Stellen wird das deutlich, wo diese Menschen gar nicht damit rechnen. Da steht ein Mann an der Straße und man kann seinen Mut nur bewundern, weil er sich normalerweise nicht in die Öffentlichkeit wagt. Ich denke, die meisten Menschen kennen das, dass man irgendwas an sich hat, was man anderen Menschen lieber nicht so gerne zeigt. Vielleicht ein körperlicher Makel, den man irgendwie kaschiert. Vielleicht auch irgendwas, was man gesagt oder getan hat, von dem man möchte. Das sollen die anderen lieber nicht wissen. Bei diesem Mann ist das relativ offenkundig. Der ist von Kopf bis Fuß übersät mit Geschwüren. Die sehen unangenehm aus, die riechen auch nicht gut. Und das ist zu seiner Zeit aber nicht nur ein medizinisches Problem, sondern ein kultisches Problem. Dieser Mann galt als unrein und eigentlich durfte er sich gar nicht einfach so in die Öffentlichkeit wagen. Deswegen kann man seinen Mut nur bewundern, weil er da am Wegesrand steht in der Öffentlichkeit. Da kommt eine Gruppe von Männern auf ihn zu. Das sind nicht einfach nur Männer, sondern religiöse Männer, das kann er in ihren Gesprächsthemen hören. Gerade die religiösen Männer sagen normalerweise zu ihm, wir wollen dich nicht, geh sofort weg. Der Mann nimmt seinen ganzen Mut zusammen und spricht den Mann in der Mitte von der Gruppe an und sagt, Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und er sieht in das Gesicht von Jesus und er sieht in diesem Gesicht keine Spur von Ablehnung, sondern nur ein großes Willkommen. Und Jesus streckt die Hand aus, berührt diesen Mann, legt sie ihm vielleicht auf die Schulter. Das heißt, er berührt diesen Mann ganz genau da, wo der sich für vollkommen unmöglich hält. Wenn Gott so ist, weil Gott so ist, begegnet er uns Menschen genau an den Stellen, wo wir meinen, dass wir vollkommen unmöglich sind. Und genau diese Berührung, diese Begegnung macht Menschen gesund. Davon redet Jesus, das lebt Jesus vor. Die Menschen strömen ihm in Scharen nach, irgendwann wendet sich das Blatt, er wird den Autoritäten seiner Zeit unangenehm, die religiösen und politischen Führer wollen ihn aus dem Weg räumen. Ein Prozess wird angestrengt, fadenscheinige Zeugen treten auf und dann wird er verprügelt, ein schwerer Holzbalken wird auf seine Schultern geladen, er muss das Ganze aus der Stadt rausschleppen, durch die Menschenmenge hindurch. Auch vor der Stadt, auf der Müllkippe der Stadt angekommen, wird über diesen schweren Holzbalken eins weitergelegt. Das Ganze wird verbunden, sodass so eine T-förmige Kreuzkonstruktion entsteht. Dann wird er mit seinen Armen und Beinen daran genagelt. Dann wird das Ganze aufgerichtet. Und da hängt er und stirbt. Das soll Gott sein? Ja. Das soll Gott sein. Das ist das, was wir glauben, was ihr singt in euren Lobpreisliedern. Das ist Gott. Das ist das, was wir mit Gott meinen. Dabei bleibt es nicht. Die Geschichte geht noch weiter. Dieser Jesus, von dem glauben wir, dass er den Tod überwindet. Auch dafür gibt es Gründe, das historisch ernst zu nehmen. Ich bleibe mal bei diesem Punkt stehen, bei diesem Bild von Gott, der da bis in die tiefsten Tiefen menschlicher Existenz geht, bis ans Kreuz. Wenn das Gott ist, und ich glaube, Gott ist so, wenn das Gott ist, dann ist dieser Gott völlig anders als die Größenfantasien, die die klassische Religionskritik dem christlichen Glauben immer unterstellt hat. Diesen Gott kann man sich nicht einfach so ausdenken. Wenn man eine Gruppe von Menschen in einen Raum setzen würde, an einen grünen Tisch und sagen würde, entwerf doch mal eine Religion, die möglichst plausibel ist und möglichst viel Erfolg haben wird, da käme nicht sowas dabei raus. Deswegen hat für mich gerade das Kreuz, das Bild vom gekreuzigsten Gott, den Geschmack der Wirklichkeit. Das ist das Bild von einem Gott, der sich klein macht, weil er so groß ist, dass er sich das leisten kann und der uns ganz nahe kommt, der nicht weit weg ist, der uns nicht unterdrückt, sondern aufhebt und aufrichtet. Also völlig anders als das, was unsere unterbewussten Vorstellungen uns manchmal vorgaukeln. Das ist kein Beweis dafür, dass Gott so ist. Ich habe eine ganze Reihe von Gründen dafür, das zu glauben. Ihr tut mir einen Gefallen, wenn ihr mich danach fragt. Aber es ist ein Bild, das helfen kann, unsere verzerrten und irreführenden Bilder von Gott auszuheilen. Wenn ihr mehr wissen wollt darüber, wie man das glauben kann oder wie man im Gespräch mit anderen das vertreten kann, plausibel machen kann, und wenn ihr wissen wollt darüber, welche Auswirkungen das auf mein Leben, auf mein Gottesbild hat, wenn ich damit lebe, dann seid ihr herzlich eingeladen, jetzt gleich die Rückfragerunde zu nutzen. Bis hierhin vielen Dank für euer geduldiges Zuhören.